Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Jakob von Osburg, wer ist der Mann, nach dem im gleichnamigen Ort im Hochwald sogar eine Straße benannt ist? Er lebte in einer Zeit, in der sich Katholiken und Protestanten stritten und Konflikte mit Söldnern ausgetragen wurden und die Stadt Trier durch Fürsprache des besagten Jakob in einen solchen Konflikt glimpflich davonkam.
Ja, und ein Experte aus Hermeskeil im Hochwald kann uns hierzu mehr erzählen. Dietmar Lauer ist Heimatforscher, betreut ein umfangreiches historisches Archiv, hat etliche Aufsätze publiziert, auch Bücher zum Beispiel zum Wolf oder zu Auswanderern. Und er ist halt jetzt eben hier bei uns zu Gast. Und ja, Herr Lauer, herzlich willkommen.
Ja, gerne.
Herr Lauer, wir unterhalten uns heute über eine historische Figur, Jakob von Osburg. Der ist geboren um 1500 und gestorben etwa 1561, also vor etwa 450 Jahren. Wer war denn Jakob von Osburg?
Der Jakob von Osburg ist eigentlich in Wittlich geboren worden. Sein Vater hieß auch Jakob von Osburg und hatte da städtische Funktionen inne. Es gibt kein genaues Datum. Ich vermute, dass er um 1520 geboren wurde. Ja, er stammt aus einer Familie in Wittlich und den Namen Osburg hat er natürlich von der Burg Osburg, die leider noch nicht so erforscht ist, dass man da konkrete Aussagen machen könnte.
Aber sie hat existiert, also diese
Osburg. Die hat existiert und es gibt auch archäologische Ansätze, die darauf hindeuten. Vielleicht noch zu seinen familiären Verhältnissen. Er hatte 5 Brüder und 2 Schwestern, über die wir nachher noch sprechen werden. Das sind die berühmten Nonnen in Trier im Kloster St. Barbara. Seine Brüder wohnten im Kurfürstentum Trier und hatten teilweise auch Funktionen inne. Also Staatsämter, würde man heute sagen, oder waren Beamte da und dort. Und der Kontakt zu seinen Geschwistern war eigentlich sehr locker, obwohl er ja dann als Rabauke, als Haudegen ein bisschen in Misskredit gebracht worden ist von der lokalen Geschichtsforschung, die also auf falschen oder auf weniger echten Urkunden und Dokumenten fußt. Und das war mir ein Anliegen, ihn ins rechte Licht zu setzen.
Sie haben gerade schon gesagt, Haudegen, Rabauke, denn Jakob von Osburg war damals ein Soldat. Er war ein Söldner, einer, der gegen Geld in den Krieg zog. Und das war ja gar nicht ungewöhnlich damals.
Nein, das war gang und gäbe. Sein Testament liegt in Koblenz und das habe ich im Original eingesehen. Und da beschreibt er eigentlich sehr deutlich, dass er schon in sehr jungen Jahren den Kriegsdienst gelernt hat und bei verschiedenen Feldfürsten und Feldherren angeheuert hatte.
Dieser Jakob von Osburg, der ist ja auch in einer Zeit geboren, heute würden wir sagen, interessanten Zeit, denn das ist ungefähr die Zeit, als Luther dann quasi präsent wird. Das heißt, der Beginn dieser Auseinandersetzung zwischen Katholiken und Protestanten, die Glaubensspaltung in Deutschland, das ist gleichzeitig auch die Zeit, wo das Mittelalter zu Ende ist und es beginnt die sogenannte moderne Zeit, die ja doch wiederum nicht so modern ist, weil es zum Beispiel später dann zu Hexenverfolgungen kommt zum Beispiel. Ja, und dieser Jakob von Osburg, der wird also dann Soldat. Wissen wir denn, wie seine Eltern darüber gedacht haben? Beziehungsweise wissen wir eigentlich genau, was seine Eltern damals gemacht haben?
Nein, außer dass der Vater, gleichen Namens, Jakob von Osburg, in Wittlich als Schöffe tätig war und verschiedene Brüder in kurfürstlichen Diensten standen. Mehr habe ich also auch nicht herausgefunden. Da schweigen die Quellen leider.
Jakob von Osburg wird dann Kriegsmann und dann Oberst. Wie muss man sich das vorstellen, diese Söldnerkultur?
Gut, er hat, wie er schreibt, ja bei einigen Fürsten und Herren, deren Namen er nicht nennt, gedient, vielleicht 2-3 Jahre. Dann wurde der Markgraf Albrecht Alkibiades von Brandenburg-Kulmbach auf ihn aufmerksam, weil der hier in der Rheingegend Kriegszüge absolviert hat. Und die Frage, hat der Markgraf ihn angeheuert oder hat er, was wahrscheinlich zu vermuten ist, hat der Jakob von Osburg sich bei ihm vorgestellt.
Quasi beworben.
Beworben, ja, und als Kriegsherr und schon mit gewisser Erfahrung, unter Umständen auch schon etwas älter als der Markgraf. Und dann bekam er einen Anstellungsbrief, die Urkunde ist auch vorhanden, mit wie viel Lohn und so weiter alles. Und der hat ihn, soweit ich das überblicke, sofort zu seinem Oberst gemacht und hat ihm 3000 Reiter zur Seite gestellt und ein Heer, das waren ja schon ein richtiges Heer von 10.000 Mann. Das war schon ein riesen Karrieresprung für den Jakob.
Dieser Markgraf Alkibiades, das ist ja Brandenburg-Kulmbach liegt in Franken, östlich von Bamberg,
so wie ich weiß,
genau, ne? von Coburg. Der trachtete damals halt nach was Höherem. Der war halt Besitzer einer bestimmten Region. Der wollte also auch über mehr Einfluss verfügen und hat sich dann aber auch halt eben quasi als Söldnerführer halt eben bei den Mächtigen quasi verdient. Das war auch sein Job sozusagen.
Ja, der hat zunächst mit Kaiser Karl V. einen Feldzug arrangiert nach Frankreich mit dem katholischen Kaiser. Er war ja Protestant. Und hat dann später aber sich angeschlossen an die protestantische Allianz und ist dann auch bei dieser Allianz geblieben. Er war damit also Gegner des Kaisers und hat die kaiserlichen Truppen dann bekämpft. Und der Kontakt zu Jakob von Osburg dürfte folgendermaßen sich abgespielt haben. Der Markgraf war mit seinem Heerhaufen bei Frankfurt, hat darum gekämpft und hatte dann den Auftrag oder das Ansinnen, die Franzosen bei Metz zu stellen, also Frankfurt-Metz. Und dieser Feldzug von Frankfurt nach Metz, der führte über den Hunsrück, über den Hochwald, über Trier. Und da war Jakob von Osburg für ihn ja eine gute Auswahl, weil er sich hier in Trier auskannte und im Trierer Land. Das dürfte eine Rolle gespielt haben, dass er gleich so hoch befördert worden ist und gleich eine kleine Streitmacht um sich scharen konnte.
Das heißt, der Jakob von Osburg, der in Wittlich geboren worden ist, der kannte also auch Trier?
Ja, selbstverständlich. Seine zwei Schwestern, an denen er sehr gehangen hat, das waren ja seine Nichten, die lebten als Nonnen, wie gesagt, im Kloster St. Barbara. Er hatte ja regelrechten Kontakt und hat sie auch beschützt.
Aber das Kloster gibt es heute nicht mehr?
Nein, das gibt es nicht mehr. Das ist damals zerstört worden.
Und wo war dieses Kloster damals hier in Trier zu finden?
Also es müsse in der Nähe der Barbara-Thermen gewesen sein. Also
wir haben nämlich hier noch eine Karte vom damaligen Trier. Das ist übrigens auch die erste bekannte Stadtansicht von Trier aus dem Jahre 1548, 1550. Das ist ungefähr also die Zeit damals des Jakob von Osburg und die zeigt damals halt eben einen Stich, den damals ein Trierer Leibarzt Simon Reichwan erstellt hat, im Auftrag übrigens eines Gelehrten namens Sebastian Münster. Deswegen ist das auch bekannt als der Münsterstich. Und der zeigt halt eben dieses kleine Trier. Einwohnerzahl damals, ich habe mal geschaut, 8000. 9000. Und das ist eine relativ kompakte kleine Stadt.
Dafür sehr viele Kirchen.
Genau, sehr viele Kirchen. Das Roma Secunda, das zweite Rom sozusagen. Ne?
Das ist hier bekannt, ja.
Genau, und da eins dieser Klöster war also halt das Barbara-Kloster. Da waren also die Nichten von Jakob von Osburg.
Die Christine und die Elisabeth, ja.
Aber nicht nur Trier war zu der Zeit klein, auch Wittlich, wo Jakob von Osburg herkam, war damals noch nicht groß, oder?
Das waren kleine Städte oder kleine Gemeinden, ja. Aber immerhin war Wittlich Sitz eines kurfürstlichen Amtes. Das war auch die Grundlage, dass sich dann Wittlich weiterentwickeln konnte.
Jetzt hat Jakob von Osburg ja eine steile Karriere als Söldner durchlaufen. Was musste man denn als Söldner überhaupt mitbringen? Konnte jeder Söldner werden?
Also als Fußsoldat würde ich sagen, jeder, der kräftig genug war, schwer zu tragen, würde ich sagen. Also Jakob schreibt ja selbst, er habe das Kriegshandwerk gelernt. Vermutlich nicht theoretisch, sondern in der Praxis. Er hat einige Feldzüge mitgemacht und hat dann seine Erfahrung gesammelt. Und hat sich mit Sicherheit herausgestellt, dass er ein kluger Führer war, mit den Leuten umgehen konnte. Er war ein umgänglicher Mann und kein Haudegen, wie er dann so genannt wird, sondern handelte schon mit großer Umsicht, würde ich sagen, und war für seine Leute da. Und der Markgraf wurde auf ihn aufmerksam oder umgekehrt, er hat sich beworben. Weil der Markgraf ja in Planung seines Feldzuges nach Metz über Trier, wo er ja Trier als Bastion betrachtet hat, da war er gut beraten, dass er ortskundige Leute in seine Führungsriege nahm.
Also er ist Soldat. Er scheint offenbar jahrelang halt als solcher auch zu wirken, entsprechend rumzuziehen. Das heißt, eine Familie hat er nicht gehabt?
Nein, er war kinderlos, ist kinderlos gestorben. Von einer Ehefrau ist keine Rede. Er hat sich voll und ganz dem Kriegshandwerk verschrieben. Ja, er war von jungen Jahren bis zu seinem Tode war er Kriegsmann.
Jetzt kommt er also nach Trier, auf dem Weg nach Metz. Trier liegt sozusagen auf dem Weg oder liegt im Weg als Hindernis. Ich nehme mal an, dieser Markgraf Alcibiades, der wollte also Trier dann erobern.
Der wollte Trier nicht in dem Sinne erobern, er wollte Trier einnehmen, um da eine Bastion zu haben, da eine Mannschaft zurückzulassen für den Fall, dass er von Metz wieder zurück musste, als Sieger oder als Verlierer, dass er dann wusste, in Trier kann ich wieder aufgenommen werden, die Stadttore sind offen, weil ja seine Mannschaft da drin war.
Aber Trier hat ihm ja gar nicht gehört. Der Bischof damals war ja der Johann der V. von Isenburg. Der wird das mit Sicherheit nicht lustig gefunden haben.
Nein, natürlich nicht. Der Jakob oder der Markgraf Albrecht Alcibiades ist mit seiner Truppe zunächst mal Hochwald runter in die Moseltal und hat bei Fell auf dem großen Feld sein Lager aufgeschlagen und hat dann Abgeordnete, unter anderem auch den Jakob von Osburg, nach Trier geschickt. Die haben dann mit dem Magistrat am Stadttor verhandelt. Die haben sich mal geweigert, die Schlüssel herauszugeben. Aber es spricht viel dafür, dass Jakob von Osburg, weil er ja die Trierer Verhältnisse kannte und unter Umständen auch Vertrauen gewann bei den Stadtoberen und bei den verantwortlichen Leuten, dass es dann doch gelungen ist, dass die Stadt geöffnet worden ist. Wenn das sie nicht gemacht hätten, dann hätte er die Stadt erobert. 8.000 Einwohner, 10.000 Soldaten und noch 3.000 Reiter, hätte Trier die Stadt hier keine Chance gehabt. Nee. Also im guten Wege ist er dann eingezogen. Der Markgraf Albrecht Alcibiades ist dort eine Woche geblieben, musste natürlich dann ernährt werden, wie das im Krieg halt eben so ist. Das Umfeld und die armen Leute, die mussten für die Pferde Forage und Essen für die Soldaten beibringen. Und dann hat der Markgraf sich entschieden, nach Metz weiterzuziehen, über die alte Römerstraße, nach Tavern rüber und dann Winschering, da die Strecke nach Metz. Und der Jakob von Osburg ist mit ihm gezogen, der ist nicht in Trier geblieben. Der Markgraf hat den Jost von Dalwig, ein anderer Oberst, der also auch einen höheren Rang hatte, mit einer gewissen Mannschaft in Trier belassen und hat ihm ausdrücklich ans Herz gelegt, die Leute gut zu behandeln, keine Zerstörung zu machen, niemanden zu verhaften, zu ermorden. Sonst würde er, der Oberst Jost von Dalwig, bestraft werden. Und da denke ich schon, unter dem Einfluss, dem positiven Einfluss von Jakob von Osburg, hat der Markgraf ausdrücklich befohlen, hier kein Unwesen zu machen. Das hat er aber gemacht. Der hat dann sämtliche Klöster, Maximin, Barbara natürlich, Matthias, Paulin, die Klöster geplündert, angesteckt teilweise, also wüst ruiniert.
Also die Klöster außerhalb der Stadtmauern, ne? Das waren ja auch damals auch reiche Klöster, St. Matthias mit den Gebeinen des Apostel Matthias, St. Maximin, unabhängige Reichsabtei, St. Paulin. Und diese ganzen Kirchenklöster hat also der Jost von Dalwig, ne?
Der Jost von Dalwig ist der verantwortliche Kriegsmann für die Vernichtung der Klöster und die Zerstörung der Stadt. Die Trierer Geschichtsschreiber aus dem frühen 19. Jahrhundert, wenn man die studiert, dann hat man den Eindruck, der Markgraf selbst und der Jakob, die wären die Übeltäter gewesen. Aber es ist einwandfrei bewiesen, urkundlich bewiesen, dass es dieser Jost von Dalwig war und er ist auch nachher bestraft worden, als der Markgraf wieder zurückkam.
Gibt es einen Grund, warum die späteren Trierer Historiker diesen Jakob von Osburg in ein schlechtes Licht rücken wollten?
Ja, die haben den in einen Topf geworfen mit dem Dalwig und mit dem Markgrafen.
Also kein Unterschied gemacht.
Der Markgraf war ja evangelisch und die Trierer sind ja wie so ein, zwei Männlein alle katholisch gewesen.
Apropos, weiß man eigentlich, welcher Konfession der Jakob von Osburg angehört hat?
Katholisch, natürlich. Katholisch, okay. Streng katholisch, ja.
Und trotzdem für den Protestanten Alcibiades gekämpft und...
Ja, ja, das war sein Job, ne?
Ja, ja, klar, genau. Sie haben gerade erwähnt, die Klöster sind zerstört worden, außerhalb von Trier. Dazu gehörte ja auch dieses besagte Barbara-Kloster, in dem ja die beiden Nichten von Jakob untergebracht waren. Ja. Was ist denn mit denen passiert?
Leiblich, körperlich ist ihnen nichts passiert. Die sind dann nach Wittlich zu ihrem Vater wiedergezogen und dann verliert sich die Spur. Da gibt es ja keine Familienchronik und dann müsste man spekulieren. Ne?
Aber das Geld haben die ja dann geerbt später von ihm.
Ja, ja, das war ja dann, der Jakob hat kurz vor seinem Tode hat er dann sein Testament gemacht. Der hat dann seine Geschwister gleichmäßig beteiligt an seinem recht ansehnlichen Vermögen. Er hatte Häuser, er hatte Geld, alleinlebend, er hat ja viel verdient. Und hat aber dann in einem sogenannten Kodizil, also an einem nachgeschobenen Testament, über das normale Erbe seine beiden Nichten, den beiden Nonnen, nochmal besonderes Vermögen zukommen lassen, und zwar in großer Höhe. Und die haben das dann wieder der Kirche geschenkt. Ja. Also auch ein Zeichen dafür, eine fromme Familie oder wie das damals halt eben zwangsläufig sein musste, sonst hatte man keine Chance.
Trier wird also dann in Teilen verwüstet, beziehungsweise die Klöster rund um Trier. Aber der Feldzug geht weiter für den Markgrafen und Jakob von Osburg. Was passiert dann in Metz?
In Metz kämpft er ja gegen die Franzosen, gegen französische Heere. Und wie die jetzt im Detail ausgegangen sind, kann ich jetzt hier nicht so sagen. Aber in jedem Fall kam er nach kurzer Zeit wieder über Trier zurück und ist wieder in seine Heimat gezogen.
Die Belagerung von Metz war also erfolglos. Man hat die Stadt nicht einnehmen können. Ja. Und der Karl V., der Kaiser, zieht also sich wieder ab und auch der Alcibiades. Und dann kommen die zurück. Aber wie sind Sie denn überhaupt auf diesen Jakob von Osburg eigentlich mal gestoßen? Also, weil ansonsten findet man zu dem ja eigentlich gar nicht so viel.
Ja, das ist richtig. Man findet nicht viel. Und was man findet aus dem 19. Jahrhundert oder um 1900, ist also sehr einseitig. Seine guten Seiten werden da nicht entdeckt. Und das hängt einfach damit zusammen, dass die Archive in Koblenz und in Schweinfurt da noch nie einer reingeguckt hat. Aber da liegen viele Dokumente, die eindeutig belegen, wie ich schon mehrmals sagte, dass er ein sehr besonderer Mann war, sehr frommer Mann war und trotzdem halt eben Kriegshandwerk ausgeübt hat.
Sie haben gerade Schweinfurt erwähnt. Das ist nämlich die nächste Station des Alkibia, des und auch von Jakob von Osenburg. Schweinfurt in Franken, ne?
In Franken, ja. Da ist der Albrecht Alkibiades nach Franken gezogen, also Richtung Heimat, und hat da verschiedene Städte eingenommen, Bamberg und so weiter und so weiter, und vor allen Dingen auch Schweinfurt, ohne Schweinfurt zu zerstören. Und er hat dann den Jakob von Osburg, als er weiterzog Richtung Hannover, um da gegen die katholische Liga nochmal rumzukämpfen, hat er den Jakob von Osburg als Stadtkommandanten eingesetzt. Und dieses Amt hat er so ausgeführt, wie es seinem Charakter, den wir schon ein paar Mal jetzt geschildert haben, entsprach. Also er hat die Leute gut behandelt. Der Albrecht, zwischen Braunschweig und Hannover bei Sievershausen, hat er dann die erste große Schlappe erlitten. Und kam dann nochmal als geschlagener Feldherr nach Schweinfurt und von da aus wieder weiter und hat aber den Jakob von Osburg in Schweinfurt als Stadtkommandant belassen. Sodass er aus dem direkten kriegerischen Geschehen, was dann noch in den nächsten Schlachten, die der Markgraf auch fast alle verloren hat, weil sich zwischendurch die katholische Seite massiv gegen die protestantische Seite gestellt hat, ist also da in Schweinfurt geblieben. Und nach seinem Abgang wurde Schweinfurt in Schutt und Asche gelegt durch einen Brand, wo dann selbst die Chronisten nicht die Schuld dem Markgrafen, geschweige denn dem Jakob von Osburg in die Schuhe legen, sondern das sollen andere Brandstifter gewesen sein.
Das heißt, Jakob konnte Schweinfurt also nicht halten, musste es also dann räumen.
So kann man das sagen, ja. Und dann verliert sich auch seine Spur. Er ist ja dann gestorben am 29. Juli 1561 in Neustadt an der Weinstraße. Da ist er gestorben, ja.
Das heißt, über die letzten Lebensjahre, der Fall von Schweinfurt, das Ende von dem Alkibiades, das übrigens dann auch, ne, der ist ja kurz Zeit darauf verstorben, da liegen also dann noch mehrere Jahre, die letzten Lebensjahre von Jakob von Osburg, über die man eigentlich nichts weiß dann.
Mehr oder weniger nichts weiß, richtig, ja.
Was erinnert denn heute noch an Jakob?
Das ist die Frage, außer der genannten Straße. Ich habe in Osburg damals Heft 10 der Hochwälder Geschichtsblätter vorgestellt und habe dann einen Vortrag gehalten, eine Biografie von Jakob von Osburg, und dann zum Schluss angeregt, man solle doch einem solch bekannten und berühmten Mann irgendwie eine Plakette oder ein Erinnerungszeichen setzen. Da ist auch bis heute leider nichts geschehen. Aber ich habe heute Mittag, als ich mir das nochmal so durch den Kopf gehen ließ, habe ich mich jetzt entschieden, mit den Osburgern zu reden. Da gibt es ja auch Geschichtsfreunde, die auch Bücher geschrieben haben, dass ich mit denen zusammen dann jetzt Initiative ergreife. Und da werden wir dem lieben Jakob eine schöne Gedenkplakette an der Kirche eventuell oder auf dem Marktplatz aufbauen. Ich denke, die Osburger machen da mit.
Und vielleicht finden Sie ja noch mehr in den Archiven zu unserem Jakob. Wer weiß, was sich da noch alles vielleicht versteckt, an Hinweisen.
Ja, es gibt noch Möglichkeiten, das Thema weiter zu vertiefen, was unter Umständen sehr interessant wäre. Ja,
mehr noch zu Jakob von Osburg findet man übrigens in einem sehr ausführlichen Aufsatz von Dietmar Lauer, den man damals im Hochwälder Geschichtsblättern publiziert hat, der aber auch im Internet zu finden ist. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes und mehr auch zu dieser Epoche natürlich auch bei uns zu finden. Herr Lauer, vielen Dank, dass Sie hier waren.
Ja, gerne.
Ja, und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das ganz einfach per Mail an podcast@volksfreund.de. Mehr zur Epoche von Jakob von Osburg und anderen Podcasts aus dieser Zeit findet ihr auch auf volksfreund.de/porter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.